Tja, wie ihr seht, bin ich heute an einem Punkt gesundheitlich gesehen, an dem ich nicht gerne bin und an dem ich auch ehrlich gesagt gedacht hätte, dass ich nie dahin kommen würde, denn es ist mir immer gut gegangen. Ich habe mich immer als stark erlebt und wie ihr es auch im Film gesehen habt. Das Ganze, das geht jetzt schon seit 2018 schon so. Dass ich einfach diese Erschöpfung mit mir rumtrage, in der Zwischenzeit auch Muskelschmerzen, neurologische Probleme, kognitive Probleme, genau. Aber ich erlebe auch, wie Gott sich in dieser Situation mir offenbart. Und von dem möchte ich euch auch berichten, denn am Anfang meiner Krankheit hat sich sehr viel meiner Aufmerksamkeit und auch meiner wenigen Energie, die ich noch hatte, darum gedreht, möglichst schnell wieder gesund zu werden oder wie kann ich jetzt übernatürlich geheilt werden. Heute hat sich mein Fokus geändert, weg von dem, einfach hin zu Jesus Christus, zur Beziehung mit ihm. Ich glaube immer noch, dass Gott heilt. Ich glaube auch, dass er mich heilen wird. Aber die Heilung ist aus dem Zentrum meines Fokuses rausgekommen, habe ich ganz bewusst ersetzt, einfach mit der Liebe und der Beziehung zu Jesus Christus. Davon möchte ich euch erzählen. Hallo ICF Reutlingen an diesem wunderschönen Sonntag. Danke vielmals für die Einladung, lieber Mike, liebe Bianca, dass ich hier sein darf. Danke auch für die Ermutigung, Sabi, vorhin. Das tut einfach immer gut. Man merkt, du weißt, von was du sprichst. Und vielleicht geht es auch dir heute so, dass du in einer Situation bist wie ich, in der du gar nicht sein willst und an der du auch gar nicht viel ändern kannst. Oder vielleicht kennst du jemanden, der durch eine Krise geht oder krank ist. Dann hoffe ich und wünsche ich mir, dass meine paar Gedanken von den nächsten 30 Minuten dir dabei helfen, einfach deine Beziehung zu Jesus Christus wieder zu stärken. Und dass du anstatt, dass die Krankheit oder die Krise die Kraft hat, dich von Gott zu entfernen, dass sie das Gegenteil bewirken muss, nämlich dich näher ans Herz von Gott zu führen. Ich habe das Buch geschrieben mit ganzer Kraft schwach. Das ist jetzt diesen Sommer in der zweiten Auflage erschienen und es wird nächstes Jahr noch auf Englisch und auf brasilianisches Portugiesisch erscheinen, worüber ich mich natürlich sehr freue. Auch darin, wenn dir jetzt meine Gedanken gefallen, darin führe ich das natürlich noch mehr aus und bekommst du noch einen besseren Einblick. Ich möchte beginnen mit dem ersten Gedanken, nämlich Gott begegnen in Krankheit und Leid. Ich hatte die Überzeugung, dass wenn ich krank bin oder Leid erlebe, durch eine Krise gehe, dann ist das immer zeitlich begrenzt und dann komme ich stärker daraus, als ich reingegangen bin. Oder? Das habe ich auch viel so oft so gepredigt, war meine Überzeugung. Was das allerdings auch bewirken kann, ist bei Menschen, dass sie sich überlegen, ja, wenn die Krise nicht aufhört, dann stimmt irgendetwas nicht mit mir oder mit Gott oder mit was auch immer. Und dann stellen wir uns die Frage, ja, gibt es den Gott überhaupt oder was passiert, wenn die Krise nicht endet? Und da stellt sich die Frage, was bedeutet es überhaupt zu glauben? Was bedeutet es überhaupt, den christlichen Glauben im Leben umzusetzen? Ich merkte, dass ich nicht länger will, den Glauben so leben, dass ich erst nachdem das Wunder geschieht, wieder aufleben kann. Oder dass mein Glaube erst dann wieder Sinn macht und irgendwie Kraft hat, wenn die Gebetserhörung geschehen ist. Ich glaube, zu glauben bedeutet nicht, Gott wieder anbeten zu können, wenn ich endlich den Durchbruch habe, sondern eben ihn anbeten zu können, währenddem ich auf den Durchbruch warte. Also auch in den Wartezeiten die Beziehung und die Nähe zu Gott nicht zu verlieren. In Krankheit, in Erschöpfung, in Leid, in Depression, einfach zu wissen, Gott ist da, er ist gut. Und ich habe es nicht im Griff, aber was ich im Griff habe, ist, wie ich reagiere auf die ganze Situation. Und ich habe mich entschieden, dass ich, ja, nach einer längeren Zeit, das braucht einen gewissen Kampf auch innerlich manchmal, dass ich Gott näher kommen will. Denn manchmal ist nicht die Krankheit, das Leid oder die Krise in unserem Leben das Problem oder in unserem Glauben das Problem, sondern vielmehr ist es die fehlende Beziehung zu Gott, das mangelnde Vertrauen zu ihm. Denn zu glauben, Glauben ist ein Beziehungswort. Zu glauben bedeutet, auf Gott zu vertrauen, nichts anderes. Das ist der tragende Pfeiler für das christliche Leben überhaupt. Das Vertrauen auf Gott und eben auch auf Gott zu vertrauen, wenn es keinen Sinn zu scheinen macht. Wir sehen das ganz interessant bei Hiob, das Buch Hiob, eine super Auseinandersetzung im Alten Testament, als man noch glaubte, ja, wenn es dir schlecht geht, dann hast du gesündigt und allen, denen es gut geht, die sind gesegnet von Gott, oder? Das typische Wohlstandsevangelium, das hat das Buch Hiob zerstört. Also lies das mal durch, denn der Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Gott hat ihm alles genommen, beziehungsweise Gott hat erlaubt, dass der Teufel ihm alles nimmt. Und schlussendlich lesen wir, was Hiob gesagt hat. In Hiob 42. Bisher kannte ich dich, also Gott, nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Also wir sehen, Hiob war ein gottesfürchtiger Mann, aber er hatte keine Beziehung zu ihm. Erst jetzt hat er ihn erkannt. Erst jetzt hat er seine Stimme gehört. Erst jetzt hat er ihn erlebt. Erst in Krankheit, Verlust, Schmerz und Krise hat Hiob Gott mit eigenen Augen gesehen und eine Beziehung mit ihm begonnen. Auf Gott zu vertrauen, auch wenn es dir schlecht geht, ist oft nicht einfach. Aber auf Gott zu vertrauen, auch in der Krise, ist eine Riesenchance, deine Beziehung zu Jesus Christus zu vertiefen. Darum kannst du Krisen auch als Chancen, wirklich als Chancen betrachten. Und darin hilft mir Psalm 23. Ein ganz berühmter Psalm, und ich möchte mit euch nur den Vers 4, und zwar in der Elberfelder Übersetzung, betrachten. Der erste Gedanke: durch das Tal, im Psalm 23, es geht durch das Tal. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Also, ich bin in Bewegung. Ich bleibe nicht stehen im Tal des Todesschatten. Ich wandere. Und das ist doch schon mal gut, dass wir wissen, es geht durchs Tal. Auch wenn ich nicht weiß, wie lange dieses Tal noch ist, wie weit es noch geht, aber ich weiß, es geht weiter. Und das Tal hat nicht nur Nachteile, es hat auch Vorteile. Denn währenddem auf dem Gipfel der Sturm tobt, ist es im Tal schön windstill. Während es oben die Hitze so richtig runterdrückt, ist es im Tal schön schattig und kühl. Es geht durch das Tal, und es geht nicht durch das Tal des Todes, sondern durch des Todes Schattens. Und darum habe ich auch die Elberfelder Übersetzung gewählt, weil sie da einfach am genauesten ist. Auch wenn ich wandere im Tal des Todes Schattens, also manchmal wirft der Tod seinen Schatten auf unser Leben. Aber wir wissen, der Tod ist nicht unsere Endstation als Kinder Gottes. wir wissen, der Tod ist nicht ist nur die Vorhalle, ist nur das Wartezimmer, es ist nur der Durchgang zur Ewigkeit. Und darum, egal wie schlimm dein Leben aussieht oder egal wie nahe der Tod zu sein scheint oder ob die Fratze des Todes droht, du darfst wissen, es ist nur ein Schatten. Und vor einem Schatten musst du dich nicht fürchten. Denn der Schatten eines Hundes, der kann nicht beißen. Und auch der Schatten eines Schwertes kann nicht töten. Und so kann dich der Schatten des Todes auch nicht zerstören. Also, du wanderst durch das Tal des Todesschattens. Du musst dich nicht fürchten, denn Gott wartet nicht auf dich. Gott, jetzt dachte ich immer, Gott wartet auf mich. Nein, Gott muss nicht auf dich warten. Er ist bei dir. Gott wartet nicht am Ende des Tals und sagt, gut, Reto, ich sehe dich, ja, super, noch ein Schritt, komm, ich glaube an dich. Gott ist mit mir im Tal, er ist der gute Hirte. Er bleibt bei seiner Herde. Er ist hier inmitten von Hoffnungslosigkeit, Leid, Krankheit und Krise. Er geht mit mir durch das Tal des Todesschattens. Der David sagt, und du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist immer bei dir. Gott ist dir immer nah. Egal wie lang das Tal geht, du musst nicht auf Gott warten, weil er dir nahe ist. Er kennt dich. Er weiß, wie es um dich steht. Als Allereinziger kann er dir wirklich nachfühlen. Oft sind wir alleine und fühlen wir uns einsam in unserer Situation, weil wir einfach merken, niemand kann uns nachfühlen. Aber Gott weiß, wie es dir geht. Er ist bei dir, er sieht dich und nicht nur das, er tröstet dich auch. Mein nächster Gedanke ist, dass es auch eine große Gelegenheit ist, in dieser Situation Jesus ähnlicher zu werden. Wie gesagt, mein Buch und ich habe einen Satz, der mir wirklich wichtig geworden ist, auch in meinem Leben, aufgeschrieben in meinem Buch. Was ich höre, das kann ich glauben und was ich erlebe, kann mich verändern. Ich für meinen Teil in meinem Leben erlebe Jesus Christus eine Art wie ein Erlebnispädagoge. Und wenn es darum geht, Jesus Christus ähnlicher zu werden, auch bei unseren Next Steps, dann ist es extrem entscheidend, dass wir uns die Next Steps von Jesus Christus aufzeigen lassen, weil er weiß, was ein gesunder nächster Schritt ist in unserem Leben. Und manchmal können wir gewisse Dinge nur durch gewisse Situationen lernen. Das sind die berühmten 30 Zentimeter, oder? Vom Kopf ins Herz. Die längsten 30 Zentimeter, die existieren, sagt man. Weil oft eine Erkenntnis vom Kopf, eine Theorie, wir fühlen sie nicht im Herzen. Aber hast du dir auch schon mal überlegt, die Dinge, die du im Herzen fühlst, warum ist das so? Sehr wahrscheinlich, weil du erlebt hast, dass es eben stimmt und dass es eine Wahrheit ist. Und ich habe erlebt, dass Gott mit mir im Tal ist. Ich erlebe es immer noch. Jeden Tag ist für mich ein Wunder, dass ich hier sein kann. Das ist ein Wunder. Es ist übernatürliche Kraft, die Gott schenkt. Und das ist genau das auch, was wir alle erleben wollen. Wir wollen Gott erleben. Wir möchten nicht einfach einen theoretischen Glauben im Kopf haben, sondern wir möchten die Kraft Gottes ganz persönlich für uns erleben können, oder? Und das war schon immer so. Seit Menschen Gott suchen. Vielleicht kennst du Charles Haddon Spurgeon. Er war ein bekannter Evangelist in England und er ist für mich zu einer mega großen Ermutigung geworden. Denn auch er leidet an Rheuma. Ich habe Rheuma-Diagnose noch gekriegt. Er hatte Gicht und auch er hatte mit Depressionen zu kämpfen. Also er hatte sehr starke Depressionen, aber er war ein wirklich, wirklich großer Mann Gottes. Er starb 1892 im jungen Alter von 57 Jahren. Und das war sicher auch, weil er einfach sich ständig überarbeitet hat. Er hat etwas ganz Cooles geschrieben und ich möchte euch diesen Text vorlesen aus dem Büchlein Klare Worte für das tägliche Leben. Ich habe von einem Naturforscher gehört, der sich für sehr weise in der Naturgeschichte der Vögel hielt. Und doch hatte er alles, was er wusste, im Studium gelernt und nie einen Vogel gesehen, der durch die Luft flog oder auf seiner Stange saß. Er war ein Narr, obwohl er sich für sehr weise hielt. Und es gibt Leute wie ihn, die sich für große Theologen halten. Sie können sogar behaupten, einen Doktortitel in Theologie zu haben. Und doch, wenn wir zum Kern der Sache kommen und sie fragen, ob sie jemals eines dieser Dinge, von denen sie sprechen, gesehen oder gefühlt haben, müssen sie sagen, nein, ich kenne diese Dinge nur dem Buchstaben nach, aber nicht dem Geiste nach. Ich verstehe sie als eine Sache der Theorie, aber nicht als Dinge meines eigenen Bewusstseins und meiner eigenen Erfahrung. Es gibt Wissenschaften, die man mit dem Kopf lernen kann, aber die Wissenschaft des gekreuzigten Christus kann man nur mit dem Herzen kennenlernen. Und das ist so einer der Sätze, der mir reingegangen ist. Wir müssen Gott erleben und gewisse Dinge lernen wir nur, wenn wir durch bestimmte Situationen gehen, beziehungsweise wenn Gott uns durch gewisse Täler führt. Wenn wir das Leben von Jesus betrachten und wir mal schauen, wie er geredet und gelebt hat, dann sehen wir, also einerseits, er hat ja zu einem jüdischen Publikum gepredigt. Er hatte nicht zu den Heiden gepredigt, sondern zu Menschen, die sich als gottesfürchtig hielten. Und er scheint irgendwie die Überzeugung gehabt zu haben, dass es diesem jüdischen Publikum nicht an Wissen über Gott mangelt, sondern an Erlebnissen mit Gott. Denn sie waren dem Buchstaben nach sehr fromm und korrekt, aber sie hatten irgendwie keine Beziehung zu Gott. Und darum sprach Jesus sehr oft in Bildern, in Gleichnissen, um himmlische Dinge ganz praktisch spürbar und verständlich zu machen. Aber seinen Jüngern zeigte er gewisse Dinge auch, er lehrte sie durch Erlebnisse. Wir lesen das in Markus 3, 14. Sie, also die Apostel, sollten ständig bei ihm, bei Jesus bleiben und von ihm lernen. Und ich habe da ein paar Situationen rausgesucht. Das erste ist die Situation auf dem Boot, als Jesus einschlief und Sturm aufzog und sie mussten ihn wecken und sagen, Jesus, hallo, was verpennst du den größten Sturm? Hilf uns, es kommt schon Wasser ins Boot. Und Jesus beruhigt den Sturm. Alles wird ruhig. Die Jünger staunten und sie lernten, dass sie sich vor nichts fürchten müssen, auch nicht vor dem größten Sturm, wenn Jesus bei ihnen ist. Sie haben es gelernt, weil sie es erlebt haben. Die zweite Situation war, als Jesus an einem Sabbat einen Kranken heilte. Das ging gar nicht, denn am Sabbat heilt man nicht. Die Pharisäer waren sehr verärgert und Jesus hat dann erklärt, warum, dass er das Ganze gemacht hat. Die Jünger haben erlebt und verstanden, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Also, dass der Sabbat uns Menschen dienen muss und nicht wir Menschen den Sabbat dienen müssen. Sie haben es erlebt. Dann die nächste Situation, als Jesus der Ehebrecherin vergeben hat und ihr gesagt hat, geh und sündige nicht mehr. Er hat sie begnadigt und er zeigte seine Mission. Er zeigte, dass er nicht gekommen ist, um Gericht zu halten, sondern um Vergebung auszusprechen. Er hat gezeigt, dass jeder Mensch bei Jesus eine Chance hat. Sie haben es erlebt. Die nächste Situation ist, als Jesus mit unbeliebten Menschen bei einem verhassten Zöllner zu Gast war. Er zeigte, wie wichtig, dass Gott die Gemeinschaft ist. Dass wir Menschen Gemeinschaft haben können mit ihm. Unabhängig von unserem sozialen Status. Unabhängig von der Bubble, in der wir leben. Jesus hat den Jüngern gezeigt, wie wichtig die Gemeinschaft mit Gott ist. Sie haben es erlebt. Dann das nächste Beispiel. Als Jesus am dritten Tag nach der Kreuzigung auferstanden war und seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist und sie ihn zuerst gar nicht erkannt haben und er da mit ihnen gesprochen hat und so und sie auf einmal dann realisierten, na, das ist unser Herr. Er hat ihnen gezeigt, dass er wirklich Gott ist, dass er der Auferstandene ist. Sie haben es erlebt. Sie haben ihn erlebt. Die nächste Situation, als Jesus dann seinen Jüngern, als sie beim Fischen waren, gesagt hat, geht und werft das Netz noch auf der anderen Seite aus. Und sie es einfach getan haben, obwohl sie die ganze Nacht erfolglos gefischt und gearbeitet haben. Ja, sie haben gelernt, dass es sich lohnt, auf Gottes Stimme zu hören. Sie haben verstanden, dass es besser ist, auf Gott zu hören, als auf seine eigene Logik. Sie haben es erlebt. Und zu guter Letzt, als der himmlische Vater an Pfingsten den Heiligen Geist großzügig auf uns Menschen ausgegossen hat, hat er gezeigt und uns erleben lassen, dass die Prophezeiungen über Gott und über Jesus Christus wahr sind und dass er in der Gemeinschaft von Christen lebt. Wir erleben das. Wir erleben die Kraft von der Gemeinschaft, wenn Jesus in unserer Mitte ist. Also du siehst, Gott will, dass du ihn erleben kannst. Und zwar auch dann, wenn das Leben nicht so geschieht, wie wir es uns vorstellen. Auch dann, wenn Heilung nicht sofort kommt, auch dann, wenn die Gebetserhörung oder der Durchbruch nicht sofort passiert, sondern du kannst Gott erleben, auch in der Wartezeit. Aber meistens kannst du das erst, wenn du auch akzeptieren kannst, dass du eine Situation hast, die schwierig ist. Also, und das ist mein nächster Gedanke, Krankheit und Leid akzeptieren und nicht resignieren. Oder wenn wir, die einen unter uns denken jetzt vielleicht schon, was akzeptieren? Oh nein, da machst du dem Teufel eine Tür auf und so weiter. Oder da kapitulierst du ja. Aber das ist nicht so. Denn nur weil etwas so ist, wie es ist, heißt nicht, dass es so bleiben muss. Und ich habe gelernt zu akzeptieren, dass ich an einem Punkt bin, an dem ich bin, effektiv. Und nur weil ich an diesem Punkt bin, heißt das nicht, dass es für immer so bleiben wird. Ich möchte euch noch etwas vorlesen. Während ich bis vor kurzem davon ausgegangen bin, dass sich alles Leid wegbeten oder überwinden lässt, weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, wie es in Römer 8, 28 steht. Gott kann es sich erlauben, unsere Körper zu schwächen, damit wir an anderen Stellen heil werden und hell leuchten können. Das erlebte auch der berühmte Apostel Paulus. Er litt unter einem sogenannten Dorn im Fleisch, der ihn weder von Gott trennte, noch daran hinderte, Gott zu dienen, obwohl dieses Leiden sein Leben erheblich erschwert haben muss. Um was es sich genau handelte, wird von Theologen unterschiedlich interpretiert. Die einen glauben, dass es sich um eine chronische Krankheit handelte, andere gehen davon aus, dass es die Folgen seiner Entbehrungen und brutalen Misshandlungen waren, denen er ausgeliefert war. Der Ursprung von Paulus' Leiden spielt bei der Betrachtung seines Umgangs damit jedoch eine untergeordnete Rolle, denn er beschreibt, dass er nach einem Prozess des Betens und wahrscheinlich auch des Fastens seine Situation akzeptiert habe und sogar einen Gewinn daraus ziehe. Im 2. Korinther 12, 8 und 9 heißt es: Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Also du siehst, dass Paulus für ein Heilungswunder gebetet hat, für eine Erlösung von dem Dorn im Fleisch. Und Gott sagte: Nein, das ist jetzt nicht das, was du brauchst. Meine Gnade genügt dir. Das ist doch krass. Er hat es akzeptiert. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Er hat Frieden damit geschlossen. Weißt du, wie viel Energie saugt es dir immer ab, dass die ganze Zeit, wenn du einfach nicht akzeptieren kannst, dass es so ist, wie es ist. Dass du weiterkommen kannst in deinem Leben, musst du den Mut haben, dazu zu stehen, wie es wirklich ist. Musst du aufhören, dir alles schön zu reden und ein Ja finden zur Realität. Denn Jesus Christus selbst hat gesagt, dass er die Wahrheit ist. Und wir erleben ihn dann am meisten, wenn wir die Wahrheit akzeptieren und nicht länger in einer Lüge leben. Und diese Worte von Paulus, ich probierte sie zu verstehen, aber ich konnte sie nie wirklich erfassen, denn ich selbst habe mich immer als stark erlebt. Aber jetzt in meiner Schwäche finden sie ihren Weg in mein Innerstes. Meine Sicht auf Krankheit und Leid hat sich grundlegend verändert, weil ich direkt davon betroffen bin. Ich sehe es nicht mehr als ein notwendiges Übel, das man mit ein paar passenden Bibelstellen rasch abhandeln muss. Sondern die letzten Jahre habe ich gelernt, dass Gottes Liebe, sein Segen und seine Nähe nicht nur in Gesundheit und Wohlstand zu finden sind. Ich erlebe ihn mitten im Sturm, ganz nahe, als Hirt, als mächtigen Fels und als Segensbringer. Nach einem herausfordernden inneren Prozess gelang es mir schließlich, das CFS, mein chronisches Fatigue-Syndrom, anzunehmen. Allerdings komme ich gelegentlich immer wieder an den Punkt, wo ich mich darin üben muss. So alle 3 Monate ist es wieder ein neues Akzeptieren. Gleichzeitig sind meine Frau und ich auch heute noch entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um meine Gesundheit zu stärken. Und ich kriege auch immer gute Tipps von Menschen, die Dinge erlebt oder von Dingen gehört haben, die ihnen geholfen haben. Und ich nehme das immer ernst. Ich will meine Gesundheit stärken und darauf gleichzeitig auch vertrauen, dass Gott tun wird, was nur er tun kann und was außerhalb unserer menschlichen Grenzen liegt. Also das widerspricht sich nicht. Ich glaube daran, dass Gott heilt. Ich glaube daran, dass Gott jeden Menschen heilt. Es ist nicht eine Frage, ob er uns heilt, sondern die Frage ist, wann er uns heilt. Und manchmal geschieht die Heilung erst in der Ewigkeit. Wir wissen es einfach nicht. Ich habe mich entschieden, es zu akzeptieren, so wie es Gott für mich will. Und seit ich das akzeptieren konnte, geht es mir besser. Bin ich Gott wieder näher, weil Jesus Christus ist die Wahrheit. Weißt du, wir sind auch in Krankheit und Leid ein Teil von Gottes Team. Ich möchte auch das vorlesen, einfach weil meine Konzentration nachlässt. Eigentlich will ich mich nicht als Kranken bezeichnen. Lieber benenne ich meine Symptome, denn die Krankheit definiert mich nicht. Sie bestimmt nicht meine Identität. Zwar ist sie da und ihre Symptome sind real, allerdings nur temporär und für eine von Gott festgesetzte Zeit. Sie beeinträchtigt meine Leistung, ich bin körperlich kraftlos und habe Schmerzen, aber sie verändert nicht, wer ich bin und auch nicht meine unersetzbare Rolle in Gottes Familie. Ich muss mir das auch selbst immer wieder sagen, denn meine spontane Reaktion auf die Schwäche war die Angst, dass Gott mich nicht mehr gebrauchen kann. Ich glaube, dass viele Menschen mit einer Beeinträchtigung diese Angst kennen und sich disqualifiziert fühlen. Sie sehen sich nicht mehr als aktiven Teil des Teams auf dem Spielfeld, sondern eher passiv zuschauend auf der Ersatzbank. Sie glauben nicht mehr, etwas Wertvolles zu Gottes Plan beitragen zu können. Diese Reaktion auf Schwäche darf kritisch hinterfragt werden, denn wir verbinden unseren Platz in Gottes Mannschaft oft mit Leistung oder einem aktiven, konkreten Dienst. Dies ist menschlich gut nachvollziehbar, leben wir doch in einer von Leistung geprägten Gesellschaft. Wer beeinträchtigt ist, hat allgemein Probleme, in unserer Leistungsgesellschaft zu bestehen, denn diese lebt vom individuellen Einsatz ihrer Bürger. Bricht die Leistungsfähigkeit eines Menschen ein, scheint das unmittelbaren Einfluss auf dessen gesellschaftliche Stellung zu haben. Ich bin nun über ein Jahr arbeitslos. Ex-Pastor. Da ich meinem Beruf als Pastor nicht länger gerecht werden konnte. Ich bin jetzt angemeldet von der Sozialversicherungskasse, bei uns heißt das IV, Invalidenversicherung. Da habe ich mich angemeldet und ich erlebe das Prozedere als mühsam und belastend. Die Anmeldung erfolgte im Juni 2023. Und ich habe mich auch schon wie ein Aussätziger gefühlt, abgelehnt, von unserer Gesellschaft vergessen oder sogar verstoßen. Allerdings bleiben wir auch trotz Einschränkungen Teil des Teams. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Wir sind geliebte Kinder Gottes, egal ob gesund oder krank, ob leistungsstark oder auf fremde Hilfe angewiesen. Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit gegeben, mit ihm in Verbindung zu treten. Dafür brauchst du nur ein Herz. Und mit dieser Verbindung zum himmlischen Vater hat jedes Gotteskind eine wertvolle Rolle in Gottes Familie, auch du und ich. Diese Wahrheit findet sich immer wieder auf den Seiten der Bibel. Nachdem etwa der Verfasser des Hebräerbriefes diverse bewundernswerte Vorbilder des Glaubens aufgezählt hat, folgen einige Zeilen über die Qualen und Leiden damaliger Märtyrer, in Anführungsstrichen Menschen zu Schade für diese Welt. Dass sie trotz allem, diese Märtyrer, trotz allem weiterhin treu zu Gott gestanden sind, das beschämt und ermutigt mich zugleich. In Hebräer 11, 39 und 40 heißt es, sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Also es gibt Menschen, die vertrauen auf Gott und erleben das Wunder nicht. Gewisse von euch müssen jetzt einfach mal hören auf, von mir jetzt, hör auf, andere Menschen und ihren Glauben daran zu bemessen, ob sie ein Wunder erleben oder nicht. Denn auch die Bibel berichtet von Menschen, die an Gott glaubten und das Wunder und den Durchbruch und die Gebetserhörung nicht erlebt haben. Und Gott hat sie als Vorbilder für uns hingestellt. Warum? Weil sie weiterhin in der Beziehung zu Gott geblieben sind. Und das ist der springende Punkt in unserem Leben. Jesus treu bleiben, bei ihm bleiben, weiterhin auf ihn zu vertrauen, egal wie es dir geht, egal wie die Umstände sind, egal was die anderen sagen. Und darum möchte ich dich nochmals daran erinnern, dass Glaube ein Beziehungswort ist. Glaube bedeutet Vertrauen. Gott, ich glaube dir. Jesus, ich glaube, dass du die Wahrheit bist. Und ich glaube, dass du in der Wahrheit zu finden bist. Schau, meine Leistungsfähigkeit mag reduziert sein, aber die Verbindung zu Gott soll sich vertiefen in meinem Leben. Das ist mein größter Wunsch. Und ich möchte enden mit einem Vers, der ein Freund zur Veröffentlichung meines Buches mir geschenkt hat. Und zwar bringt es dieser Vers einfach auf den Punkt. Es steht im Psalm 73. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Und ich möchte gerne mit dir zusammen zum Schluss aufstehen. Ich möchte diesen Vers dir einfach nochmal zusprechen. Und ich möchte wirklich, dass er einfach bei dir im Herz ankommen darf. Egal, wo du stehst in deinem Leben, egal, ob du an einem Ort bist, an dem du sein willst oder nicht sein willst, ob du durch eine Krise gehst, ob du krank bist oder jemanden hast in deinem Umfeld, der krank ist oder vielleicht sogar einen Tod eines lieben Menschen verkraften musst. Gott nahe zu sein, ist unser ganzes Glück. Schließ einfach die Augen und wir bitten dich, Jesus, deine Nähe jetzt zu erleben. Ich bitte dich auch, Jesus, dass du jedem begegnest in seiner, in ihrer Situation. Und ich bitte dich auch stellvertretend um Vergebung, wo wir nicht in der Wahrheit, wo wir nicht in dir gelebt haben. Hilf uns, ein Ja zu finden zu dem, wie es ist. Gleichzeitig die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es nicht so bleiben muss. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der jetzt hier ist, ein Gott des Alltages und der Realität. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der aber auch eine Perspektive schenkt. Du bist der Gott der Wunder. An dich glauben wir. Und diesen Glauben, dieses Vertrauen auf dich, dass du heilen wirst, dass wir auch jetzt unabhängig von den Umständen Teil deines Teams bleiben dürfen. Darauf vertrauen wir. Jesus, wir halten an dir fest. Danke dürfen wir dir nahe sein. Danke bist du ein Gott, der Wunder tut. Seit der Schöpfung bis heute. Und ich bitte dich, nutze unsere Gemeinschaft, nutze diesen heiligen Moment, um Wunder zu tun. Schenk du Heilung jetzt. Schenk du Heilung an Körper, an Geist, an Seele. Heilung in der Beziehung zu dir und Heilung in unseren Herzen. Wir singen von dem Ort, an dem wir jetzt sind, von der Wahrheit, von der Realität, in der wir uns jetzt befinden, singen wir zu dir. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der das Meer teilt. Du wirst immer ein Gott bleiben, der das Meer teilt. Du bist neu.
Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.